Wir springen in die Dogmatik rein und ich weiß nicht, ob ich jemals mit diesen Seitennummern hier irgendwie beschäftigt hat. Ich habe gemerkt im Laufe der Zeit, das ist ja richtig kompliziert, diese Nomenklatur. Also Dogmatik, was glauben wir eigentlich? Und innerhalb der Dogmatik beschäftigen wir uns jetzt seit längerem mit dem Block der Theologie, also die Lehre über Gott. Da gibt es noch andere Punkte, die Lehre vom Menschen zum Beispiel. Oder wir haben angefangen mit der Lehre von der Sünde. Aber wir haben halt für ein Jahr, habe ich gesagt, müssen wir uns mit der Person Gottes beschäftigen. Und wir haben schon ganz schön viel gemacht. Noch mal kurz den Rückblick. Ich fand das faszinierend. Ich pflege ja immer die Internetseite, packe die Skripte drauf und bin immer froh, wenn ich das fertig habe. Aber gestern guckte ich mal auf die Seite, was wir in diesem Jahr schon alles durchgekaut haben. Und das ist ja nun das dritte Jahr an der SBGBS. Wir haben schon richtig viel gemacht. Wir sind schon im dritten Jahr SBGBS. Wir haben 2008 angefangen. Wie die Zeit vergeht, ja. So geht es mir, wenn ich dann auf die Seite gucke und sage, oh, oh, oh. Und dieses Jahr haben wir relativ viel Unterricht gehabt. Nächstes Jahr sind es auch 8 oder 9 Bausteine, die wir haben werden. Meine Ermutigung ist, wenn ihr, wie war das, Mutter von kleinen Kindern seid und euer Ehemann sich in Amerika befindet, was macht man zwischen 8 und 10? So ähnlich sagte Sabine das gerade, ihr könntet Hausaufgaben abgeben. Ich will nur sagen, die SBGBS-Klasse, was Bibelkunde online anbetrifft, hat einen Notendurchschnitt von 92 Punkten, das ist eine 2+. Also von daher, die mitmachen, also sind auch einige abgestürzt, das ist klar, aber oder kommen jetzt neue dazu, da ist mit Notendurchschnitt noch nichts. Aber wir haben hier 4 Leute, die eine 1 haben, dann einer 2 mit einer, eine 3 mit einer 2, also das ist schon okay. Ja, also es ist nicht allzu streng, das ganze Spiel. Aber wenn ihr nicht Bibelkunde online machen wollt, vielleicht schnappt ihr euch nochmal alte Skripte. Gerade jetzt, wenn wir mit der Theologie langsam aufs Ende zukommen. Es wird nochmal Gott, Geist, zweiter Teil geben. Und dann gehen wir schon nahtlos über in die Pneumatologie. Das heißt also die Lehre von den geistlichen Gaben. Geistesgaben als Schlagwort oder Charismen. Oder Charismen, wie auch immer. Aber wir verlassen die Theologie in diesem Jahr. Oder mit dem nächsten Block verlassen wir sie. Und dann haben wir uns beschäftigt mit Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Was ist Trinität und welche Namen hat Gott? Das waren so die großen Blöcke. Und das ist eigentlich eine ganze Menge. Und das Ziel war eigentlich, dass wir nachher nicht alles in einem Topf haben und doch nicht unterscheiden können, sondern dass wir die Personen der Dreieinigkeit unterscheiden können. Und ich werde jetzt nicht so eine Runde machen, wie wir es bei Bibelkunde hatten. 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose und so weiter. Das werde ich jetzt nicht für die Theologie machen. Aber meine Hoffnung wäre, dass ihr lernt im Laufe der Zeit, die einzelnen Personen in der Gottheit zu unterscheiden. Und ihr habt mir schon gestanden, die Hausaufgaben, die ich immer hinten dran mache, die werden im besten Fall gelesen, selten umgesetzt. Aber vielleicht schafft ihr es trotzdem, mehr über diese einzelnen Personen nachzudenken und sie entsprechend ihrer Person zu würdigen. Um ein schlechtes Beispiel zu bringen, stellt mir vor, jemand käme auf mich zu und würde sagen, Ansgar, die Jungschararbeit, die er macht, die ist toll. Gestern hatten wir hier in den Räumen so eine kleine Feier über die letzte Jungschar-Freizeit, die wir mit Marlo zusammen gemacht haben und wir haben die gefeiert. Und wenn jetzt jemand auf mich zukäme und sagen würde, Ansgar, die Jungschar-Freizeit, die du gemacht hast oder die ihr gemacht habt, ist toll. Dann freue ich mich drüber. Und es ist nicht so, dass ich nichts mit den Jungschaffreizeiten zu tun hätte. Aber eigentlich war es doch meine Frau, oder? Also dieses Jahr war es ganz praktisch, weil ich war gar nicht dabei. Sonst bin ich, Sinja kennt mich noch als irgendein Kioskman, der Süßigkeiten an Kinder verkauft auf der Jungschaffreizeit. Also seit 17 Jahren nehme ich an den Jungschaffreizeiten teil. Aber eigentlich ist Lizzie, was meine Familie anbetrifft, es gibt noch viele fleißige andere Mitarbeiter. Und wenn man mich lobt für etwas, was eigentlich Lizzie gemacht hat und ich nur so einen Hintergrundanteil habe, einen begleitenden Anteil, den Anteil, dass ich ihr die Zeit gebe und, dann wäre das komisch. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, dass wir so oft mit Gott umgehen. Ich will mich nicht lächerlich machen über Leute, die beten, Vater, ich danke dir dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Das ist Aufregung dabei, ja, dass man laut beten soll und dann kommt sowas raus. Aber der Vater ist nicht am Kreuz gestorben. Es war der Sohn. Ja. Und dann kann man mal die Frage stellen, wer hat denn die Welt geschaffen? Vater, ich danke dir. Jesus, ich danke dir dafür. Wir? Wir mit dem W? Wir haben die Welt geschaffen? Achso, aus Sicht Gottes hast du jetzt gesagt. Okay, wir, sagt Gott. Ich dachte, wir haben die Welt geschaffen. Deswegen war ich, ups. Ja, und darüber haben wir uns in den Lektionen unterhalten. Ihr könnt ja mal nachgucken, ob da was, wer hat denn die Welt gemacht? Ding, 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 wer hat es gemacht? Wer hat es erfunden, genau. Also, ich glaube, dass Gott vieles gerade biegt und der Heilige Geist sich ja sehr dafür einsetzt, dass unsere Gebete vor Gott auch annehmbar sind. Von daher haben wir da so einen netten Übersetzer. Aber ich glaube, dass es insgesamt gut ist, über die einzelnen Personen nachzudenken. Da, wo sie sich spezifisch darstellen, sie sind alle drei Gott und ich will da keinen Keil dazwischen treiben. Aber heute möchte ich mich mit euch nochmal über den Heiligen Geist unterhalten. Und wie gesagt, es wird ein Zweiteiler werden. Heute eher eine formale Sicht auf das Thema. Und beim nächsten Mal will ich noch auf die Wirkungen eingehen. Einleitung. Wenn wir unser Wissen über die einzelnen Personen der Dreieinigkeit vergleichen, werden wir wohl am meisten über Jesus Christus wissen. Immerhin lebte er als Mensch 3 Jahrzehnte unter uns. Und wir haben auch über die Evangelien hinaus viele Berichte über ihn. Mit der Person des Vaters haben wir da schon ein paar Probleme, weil er seltener als Gott Vater ausgewiesen wird. Ja, wir lesen manchmal im Alten Testament von Gott, von Yahweh, vom Herrn, aber wer ist jetzt gemeint? Insofern eine solche Unterscheidung überhaupt möglich ist. Aber gerade in den Reden Jesu erfahren wir manches über den Vater. Insbesondere ist das gerade diese Anrede als Vater, die Jesus selber sehr häufig praktiziert und auch lehrt. Das heißt, dieses Bild, es gibt einen Gott Vater, ist im Alten Testament nicht komplett fremd, aber wird eigentlich durch Jesus erst prominent vorgetragen. Und Jesus selbst unterscheidet offensichtlich zwischen ihm als Gott und dem Vater als Gott. Warum sollten wir dann alles wieder in einen Eintopf packen? Aber was die Dreieinigkeit anbetrifft, am geheimnisvollsten wird es für uns, wenn es um den Heiligen Geist geht. Jesus hat ein paar Jahrzehnte zum Anfassen gelebt. Und er hat über den Vater im Himmel gelehrt. Ja, und der Vater im Himmel, das ist für uns, manchmal sagen Leute, Altes Testament ist alles der Vater. Das haben wir undiskutiert. Aber der Heilige Geist ist ja nun völlig geheimnisvoll. Wie will man das greifen? Allein schon der Name, ein Geist. Da fällt es uns schon schwer. Mit dem Vater können wir was anfangen, hoffentlich was Positives. Ja, mit dem Sohn können wir auch was anfangen, ebenfalls hoffentlich was Positives. Aber mit dem Geist, das wird schon schwierig, es wird geheimnisvoll. Eine These, die ich von jemandem übernommen habe, weil ich sie reizvoll finde, wenn ich das zu akzeptieren. Man könnte sagen, dass wir im Zeitalter des Geistes leben. Während die Periode des Alten Testamentes das Zeitalter des Vaters genannt werden könnte, kann man die Zeit, von der die Evangelien berichten, als Zeit des Sohnes bezeichnen. Und die Zeit ab Pfingsten, also hey, ihr habt ja die Lücke da, also die Zeit ab Pfingsten bis zur Wiederkehr des Herrn wäre dann treffend mit Zeitalter des Geistes überschrieben. Ist das verständlich oder ist das jetzt nur akademisch? Keine Antwort. Ist auch eine Antwort. Dankeschön. So schlug zum Beispiel vor, ich weiß nicht, ob es die Batterie ist oder so, die hier so wegzuckt, so schlug, so schlug zum Beispiel jemand mal trefflich vor, die Apostelgeschichte, nicht Geschichte der Taten der Apostel zu nennen, sondern Geschichte der Taten des Heiligen Geistes. Ja, Apostelgeschichte, das Buch. Und dann merke ich, sowas gefällt mir. Weil es sind nicht die Apostel, die irgendwas tun. Ja, das sind die Instrumente, das sind die Werkzeuge, die Gott einsetzt. Aber wer ist denn die dominante Kraft der Apostelgeschichte? Und wenn ihr euch das einfach mal unter eure Überschrift schreibt, ich weiß gar nicht, was steht denn da bei mir? Da steht ja nicht Apostelgeschichte, da steht ja immer nur in der Kurzfassung. Da gibt es ja eine Langfassung, die nur am Anfang des Buches, doch, die Apostelgeschichte. Ha, und unten wörtlich Taten der Apostel, was auch immer wörtlich heißt. Dass man einfach mal für sein eigenes Lesen dahinter schreibt, oder? Heilige Geistgeschichte ist ein bisschen schwierig, von daher die Geschichte des Heiligen Geistes. Und ab dem Moment mal die Apostelgeschichte durchzulesen, was sagt die Apostelgeschichte eigentlich über den Heiligen Geist aus? Ja, Petrus ist sehr dominant. Von daher ist es richtig, es ist die Geschichte der Apostel. Aber was macht Petrus? Und warum macht er es? Aus welcher Kraft macht er es? Ja, und warum können die Apostel überhaupt machen, was sie dort tun? Wenn man in Johannes 14 bis 16 liest, wo Jesus sagt, ich werde gehen und ich werde euch jemanden an die Seite stellen, der euch helfen wird, nämlich diesen Heiligen Geist, dann merkt man, wow, das Buch der Apostelgeschichte ist eigentlich eine Geschichte des Heiligen Geistes oder Geschichte der Taten des Heiligen Geistes. Ist es wichtig, über die Dinge des Geistes Bescheid zu wissen? Ich denke, ja. In 1. Korinther 12, 1 weist Paulus seine Leser deutlich darauf hin, dass Wissen nötig ist. Alle mir bekannten deutschen Bibelübersetzungen geben diesen Vers ungefähr wie folgt wieder. Also das sind jetzt unterschiedliche, die ihr habt, aber so die eigentliche Botschaft, die da steht, ist, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Geschwister, will ich euch nicht in Unkenntnis belassen. Also Paulus sagt, es ist nicht gut, dass ihr über bestimmte Dinge in Unkenntnis seid. Ihr sollt etwas wissen. Worüber sollen wir etwas wissen? Diejenigen, die eine Elberfelder Bibel haben, sehen, dass das Wort Gaben in eckigen Klammern steht. Was heißt eckige Klammer bei Elberfelder? Heißt dasselbe wie bei der neuen Genfer Übersetzung, wenn da so einfache Striche sind. Ich weiß nicht, wie die anderen Übersetzungen das machen. Was hast du? Habt ihr irgendwelche Klammern? Okay. Genau, es sind Worteinfügungen, die der Übersetzer einfügt, weil es zwar kein, im Griechischen in dem Fall, kein Wort gibt da, was er aber für nötig hält, um den Satz zu verstehen. Jede Übersetzung ist eine Interpretation und wenn uns ein Übersetzer helfen möchte, den Text besser zu verstehen, ist das soweit okay. Aber, wann immer diese eckigen Klammern sind, müsst ihr euch selbst nochmal anhalten und sagen, redet Paulus in 1. Korinther 12, 1 wirklich von Gnadengaben? Normalerweise verstehen das die Leute. 1. Korinther 12 redet von Gnadengaben. Und ich sage, nein, das tut er nicht. Er redet auch von Gnadengaben. Er redet aber über deutlich mehr. Und Paulus sagt in 1. Korinther 12, 1 nicht, was aber die Gnadengaben anbetrifft, will ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Denn dann hätte er Gnadengaben schreiben können. Dafür gibt es ein Wort. Er verwendet es auch drei Verse später. Er tut es aber in 12,1 nicht, weil er in dem ganzen Kapitel nämlich noch über weitere Dinge reden wird. Nämlich auch von Diensten und von Wirkungen. Wenn wir Vers 4 aufschlagen, 1. Korinther 12, Vers 4, da heißt es, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Dieses Kapitel redet nicht nur über Gnadengaben. Es redet auch über Gnadengaben, auch über Wirkungen und über Dienste. Aber eigentlich redet es über den Geist. Und deswegen Kapitel 12, 1 finde ich unglücklich zu sagen, was aber die geistlichen Gaben betrifft, weil wir uns auf das Ergebnis konzentrieren und nicht auf alle Ergebnisse, sondern nur auf eins. Man könnte ja genauso gut sagen, im Hinblick auf Vers 4, was aber die geistlichen Wirkungen anbetrifft, was aber die geistlichen Dienste anbetrifft, tun wir nicht. Aus irgendeinem Grund fokussieren wir sofort auf Gnadengaben. Ich glaube aber, dass Paul in dem Kapitel durchaus was zu Gnadengaben und Wirkungen und Diensten sagt. Das streite ich ja gar nicht ab. Mir geht es bloß um den Fokus, um den Schwerpunkt. Eigentlich sagt er etwas über die geistlichen Dinge. Über das Geistliche. Das klingt aber komisch. Was aber das Geistliche betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Aber das steht im Griechischen.
Fähigkeiten zusammengefasst. Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt.
In Vers 1 oder Vers 4?
Vers 1.
Was ist das für eine Übersetzung?
Die gute Nachricht.
Okay.
Aber ich finde das gut eigentlich, weil es sind ja alles Fähigkeiten, also ich sag mal die Geistesgaben und alles, was Dienen betrifft und diese ganze, sind ja eigentlich auch Fähigkeiten, die wir von Gott bekommen haben. Also nicht nur jetzt eingegrenzt, sondern alles Positive, was so aus uns herauskommt, bei dem einen das eine, bei dem anderen das andere.
Im Hinblick auf Vers 4 stimme ich dir 100% zu. Wofür ich momentan ein bisschen werbe, und vielleicht ist das einfach auch zu speziell, Ansgar. Ich glaube, dass in Vers 1 nicht das Ergebnis, nicht die Gaben gemeint sind, sondern der Geist selbst. Also der Geist ist der Geber und die Wirkungen, die Dienste, die Gaben oder die Fähigkeiten sind die Gabe. Und wir rutschen sehr schnell, lasst uns die Gaben angucken, lasst uns auf das Ergebnis gucken, auf das, was ich krieg. Und ich sage, nee. Eigentlich heißt es nicht da oben Fähigkeiten, Dienste, Wirkungen, Gnadengaben, sondern das Geistliche. Und deswegen betont er auch, es ist derselbe Geist. Und er wird später sagen, der Geist teilt aus, wie er will. Also eigentlich redet dieses Kapitel zunächst über den Heiligen Geist als Person. Und der tut was. Und das sind die Gnadengaben und die Fähigkeiten und Wirkungen und so weiter, die hier auch beschrieben sind. Worauf er hinaus will, ist, genau die gleiche Trennung mache ich auch heute hier. Ich werde heute nicht über Gnadengaben reden, weil ich den Heiligen Geist nicht auf eine Kraft reduzieren möchte. Irgendetwas Mystisches, Kosmisches, was mir etwas ermöglicht. Das ist der Heilige Geist. Sage ich, nein, das ist nicht der Heilige Geist. Das ist eine Wirkung, die der Geist hat in meinem Leben. Dass er mir eine Gnadengabe geschenkt hat und mich ermächtigt, bestimmte Dinge zu tun. Aber ich kann auch eine Mutter nicht oder eine Frau nicht auf die Mutterrolle reduzieren. Selbst wenn es bei euch mit vielen Kindern eine sehr dominante, so ungefähr 26 Stunden am Tag in Anspruch nehmende Tätigkeit ist. Aber du bist doch mehr als nur Mutti oder Mutter. Ja? Und genau das möchte ich beim Heiligen Geist nicht, dass wir ihn auf das reduzieren, was er mir Gutes tut. Mehr will ich nicht. So. 36. Worauf ich hinaus will, Paulus wird zwar über Gnadengaben reden, aber es wäre zu kurz, den gesamten Abschnitt nur mit dieser Brille zu lesen. Lesen wir ihn auch, um Informationen über den Geber der Gabe zu erhalten. Denn das betont Paulus sehr deutlich, es ist der Heilige Geist, der uns für unser frommes Leben ausstattet. Wenn aber Paulus sagt, dass er die Korinther nicht in Unkenntnis lassen will, dann ist sein Lehrziel nicht, uns lediglich eine Liste von X Gnadengaben zu vermitteln. Er will uns vielmehr über den Heiligen Geist belehren. Über ihn sollen wir uns klar werden. Und doch bleibt hier zu erinnern, Dinge über Gott können wir nur dann erkennen, wenn er sie uns mitteilt. Das geht uns ja schon im persönlichen Leben so. Also Yvonne, sag mal, was meine drei Lieblingsthemen sind, mit denen ich mich außerhalb der Kirche oder Gemeinde beschäftige.
Familie, Sport.
Oh, ich gucke Familie.
Ich soll das sagen, was er.
So. Erst das Schokolade schnülzen.
Weiter.
Du sagst außerhalb der Gemeinde oder außerhalb deines...
Egal, ich wollte darauf hinaus, dass du rumspekulieren musst.
Genau.
Weil du kannst es nur wissen, wenn ich es dir gesagt habe.
Nicht ganz, du hast mal am Anfang über Zeit gesprochen und da waren so Sachen drin, wofür du Zeit einplanst. Und da war auch Sport und Familie und eben Bibelstudium bzw. deine Arbeit.
Genau. Also im Grunde, du kannst das nur wissen, was mich treibt, oder wer ich bin und wie ich ticke, wenn ich es dir irgendwie mitteile. Aktiv oder unabsichtlich, indem ich da vorne so eine Tabelle auf.
Ein Augenblick, das stimmt.
Und wie viel mehr geht das bei Gott, den wir ja nicht mal sehen können? Wir wissen über Gott nur das, was er offenbart. Und dieser Satz klingt so simpel und ich möchte euch trotzdem bitten, ihn vielleicht mal so ein bisschen in euer Dogmenhandbuch zu übernehmen. Gott offenbart nicht alles über sich. Das ist seine Eigenschaft als Schöpfer, dass er uns nicht 100% der Informationen gibt, die wir für nötig halten, sondern er uns das gibt, was wir für unser geistliches Leben brauchen. Ich habe bis heute nicht kapiert, warum er das mit der Rippe gemacht hat.
Damit du darüber nachdenkst.
Mann muss schlafen, Krippe wurde ausgebaut und daraus eine Frau geformt und die Lücke damit Fleisch gefüllt. Ich verstehe das nicht. Ich habe das mit dem Staub auch nicht kapiert bei dem Kerl. Also, das sind so Sachen, dass ich sage, warum er das mit der Rippe macht und nicht die Frau auch aus Staub. Ich kann mir da was denken. Ja, sie aus dem Mann gemacht und es wird ja im Neuen Testament, im Korintherbrief auch nochmal aufgegriffen, wer wurde zuerst geschaffen und wer wurde aus wem gemacht. Aber am Ende merke ich, es gibt ein Ende meiner Erkenntnis und nicht alle meine neugierigen Fragen werden beantwortet. Und jetzt ist die Frage, wie wir darauf reagieren. Wir füllen den Rest mit Spekulatius, zur Weihnachtszeit sehr beliebt. Wir spekulieren und bauen uns irgendwelche Modelle. Oder wir bleiben an der Stelle demütig und sagen, offensichtlich, Gott, war es dir in deiner Weisheit nicht nötig, mir das zu sagen. Also werde ich einfach mal an dem Punkt unwissend durch die Gegend laufen.
Fragen, die wir im Himmel stellen werden.
Da gehen wir ein. Bei der Jungschau und der Kinderstunde gibt es ja immer diese Box mit Fragen oder Anregungen. Vielleicht können wir eine für den Himmel machen. Muss aber eine große Kiste werden, glaube ich.
Hat dumm gelaufen, dass man nichts mitnehmen kann. Einzettel, wir lassen uns die Fragen.
Auf
Erstellungsleib. Geht auch nicht. Das sind doch in den Kopf, in den Kopf einschreiben.
Nee, sie.
Oder sind dann leider so unwichtig, dass du sie dann vergessen.
Das habe ich nämlich auch mal gehört, dass es dann auch nicht mehr interessiert.
Dann ist es eh Schnurz, piep egal.
Genau.
Sollen wir weiter philosophieren?
Kein Stammtisch, wichtig ist für mich, und manches sage ich euch, was, weil ihr aus evangelikalen Gemeinden kommt oder auch aus bibeltreuen Gemeinden kommt, manches ist vielleicht für euch bekannt. Ich will es aber doch immer wieder betonen, weil es außer uns noch andere Gruppierungen in der Christenheit gibt. Es gibt nur eine Informationsquelle über Gott und die ist Gott. Soweit waren wir schon. Und er hat aber die Bibel, das schriftlich geoffenbarte Wort, als die Informationsquelle genutzt. Also er hat sich entschieden, ich schreibe dieses Buch. Er hätte sie schreiben können, ich schicke jeder Generation einen Elia. Er hätte sich entscheiden können, es gibt von Mose ein paar Klone. Jede Generation kriegt einen neuen Mose geklont. Macht er nicht. Dann hat sich irgendwann entschieden, Wort werden zu lassen. Und ab dem das Wort abgeschlossen ist, lebt die Christenheit, oder auch das Judentum, aufgrund dieses Wortes. Gott hat die geschriebene, Zeile 47, das geschriebene Wort der Bibel, als Mittel der verlässlichen Informationen gegeben. Und wichtig ist, unsere eigenen Gedankengebilde sind der Bibel, was würdet ihr da reinschreiben?
Unbekannt.
Nicht unbedingt. Also können fern sein, können unbekannt sein?
Unterzuordnen.
Genau. Unterzuordnen. Unsere eigenen Gedankengebilde sind der Bibel unterzuordnen und oft einfach zu verwerfen. Wir machen uns Gedankengebilde, wir kommen gar nicht anders drum rum. Entschuldigung, ich unterrichte gerade Dogmatik. Dogmatik ist nichts anderes als ein Gedankengebilde. Wie passen die verschiedenen Informationen in der Schrift in einen, auf eine Seite? Nicht Gedankengebilde sind als solche schlecht, sondern wenn wir anfangen, sie nicht mehr in der Schrift zu prüfen. Ja, das wird schnell mit dem Wort Tradition belegt, das ist mir ein bisschen zu allgemein, ja, aber wir kennen das, dass manche Leute bestimmte Dinge glauben und seit 10 Jahren nicht mehr darüber nachgedacht haben, indem sie die Schrift geöffnet haben. Und das ist, denke ich, der Wurmfraß, der sich auch in unseren Gemeinden befindet, dass viele Leute jahrelang meinen, belehrt worden zu sein, dann meinen, aufhören zu können, zu lernen und dann aber auch in den Gemeinden, weil sie schon so lange dabei sind und weil sie vielleicht auch ganz fleißige Leute sind, mitreden und dann ihre Gedankengebilde reinbringen und damit Gemeinde formen, aber unfähig sind, vom Wort Gottes zu belegen, was sie sagen. Das ist das, was ich evangelikale Bibelkritik nenne. Bibelkritik ist was Böses. Und das machen wir Evangelikalen ja nicht. Aber doch, wir machen es. Dass die Leute ihre Schrift nicht mehr kennen, sondern nur noch die Interpretation der Schrift. Und das vielleicht auch seit 20 Jahren nicht mehr revidiert haben. Vielleicht haben sie traumhafte Lehrer gehabt, die vor 20 Jahren nur die reine Lehre gebracht haben. Geht mit Gott. Aber in der Praxis ist es oft so, nein, die Leute wissen nicht, was in der Schrift steht, sondern sie denken nur, was in der Schrift steht. Und dementsprechend werden die Argumente geführt. Und da möchte ich euch alle ermutigen, in den Kreisen, in denen ihr seid, von Hauskreis über Mitarbeiterkreisen, Leitungskreise, immer wieder sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, so denken wir momentan, können wir nochmal 10 Minuten verwenden, um nachzugucken, ob die Bibel auch das sagt. Wir hatten jüngst, Heike wird's, Norman werden es bestätigen können, wir hatten jetzt Montag oder so, glaube ich, nee, Dienstag eine Besprechung gehabt und da hat ein Bruder gesagt, na, wir kennen ja Römer 14 und das Prinzip aus Römer 14 möchten wir gerne anwenden. Okay, ich kannte Römer 14, weil ich mich mit ihm vorher darüber unterhalten hatte. Aber ich dachte mir, weiß denn diese Gruppe jetzt so ganz völlig aus dem Bauch heraus, was in Römer 14 steht? Ich unterstelle, nö, wissen sie nicht. Es sei denn, sie haben gerade Römerbrief in ihrer stillen Zeit gehabt oder in der Predigt, aber sehr unwahrscheinlich. Und wir haben es in der Ältestenschaft eine Regel gehabt, wann immer einer sich auf der Bibelstelle zitiert, halten wir in der wie auch hitzigen Diskussion an, schlagen die Bibelstelle auf, gemeinsam und lesen sie gemeinsam laut vor und lassen kurz nochmal Revue passieren, ob das, was jemand vielleicht auch im guten Glauben aus Römer 14 oder welcher Stelle auch immer zieht, ob das auch wirklich dasteht. Und mehr als einmal hat derjenige, der sich auf eine Stelle bezogen hat, dann gemerkt, passt der gar nicht so wirklich. Weil wir nicht die Bibelstellen auswendig können, sondern meistens die Interpretation, der Mathematiker würde euch erklären, die erste Ableitung oder vielleicht sogar die zweite Ableitung haben. Ja? Na, Gott hat doch alle Menschen lieb. Steht das in der Bibel? Ja, es steht schon in der Bibel, aber steht das so drin, dass damit alles geklärt ist? Es also keine Strafe gibt, weil Gott ja alle lieb hat? Nein, das meine ich so mit Abstraktionsebene. Man vereinfacht die Sachen, weil so speichern wir. Sonst müssten wir die ganze Bibel auswendig lernen. Und meine Ermutigung ist, immer wieder nachschlagen, was steht da wirklich. Ansonsten haben alle Quellen außerhalb der Schrift, die uns beeinflussen, die Chance, unsere Gemeinden und unser eigenes frommes Leben zu beeinflussen. Zeitschriften, die wir lesen, ich habe letztes Mal vor einer gewarnt, Predigten, die wir hören, Fernsehsendungen aus dem Amerikanischen, die übersetzt werden, die wir uns im Fernsehen angucken können, also christliche, da kommen manchmal Sachen, wo ich sage, nee, das ist nicht das Wort Gottes. Das klingt nett und das sind die richtigen Wörter, aber es ist nicht das, was der Geist wirklich getrieben hat. Es gibt nur eine verlässliche Informationsquelle und die ist die Bibel. So, wunderbar, jetzt habe ich 10 Minuten für einen Block, der 5 Zeilen hat, verwendet. Ich möchte mit euch folgenden schweren Weg gehen. Und zwar erstens Kapitel 3, der Heilige Geist ist eine Person. Darüber möchte ich mit euch reden. Dann ab Seite 5, der Heilige Geist ist Gott, besprechen. Dann im Schnelltempo, denn dafür gibt es eine Hausaufgabe, Seite 6, die Namen des Heiligen Geistes durchsprechen. Und dann in Kapitel 6 möchte ich mit euch dorthin, widersprechen sich Personen der Dreieinigkeit. Da gibt es eine ganz lange gestrichelte Linie unten, da merkt ihr schon, da können wir vielleicht auch mal miteinander arbeiten. Norman.
Als wir Gott Vater und Gott Sohn gesprochen hatten, gab es in den Hausaufgaben das Anklingen, dass wir unterscheiden sollen, wie wir beten, zu wem wir beten. Und dann hattest du auch gehört, dass der Heilige Geist Thema Gebet auch noch nicht.
Heute nicht, aber das ist beim nächsten Mal dann. Aber vielleicht ist es trotzdem gut, den Punkt zu nehmen. Unsere größte Schwierigkeit ist, dass der Heilige Geist nirgendwo angebetet wird. Ja, wir finden locker Gebete, wo der Vater angebetet wird, beispielsweise durch seinen Sohn. Da ist ganz klar, wer gemeint ist. Wir kennen auch Situationen, wo der Herr Jesus konkret angesprochen wird im Gebet. Kennen wir sowas für den Heiligen Geist? Und biblische Theologie heißt erstmal, was sagt die Schrift? Wir werden uns mit vielen Stellen beschäftigen. Finden wir da irgendwas? Und wenn wir das nicht finden, müssen wir erstmal die Beobachtung feststellen, Vater und Sohn werden angebetet, der Heilige Geist nicht. Und dann müssen wir überlegen, was machen wir jetzt mit dieser Beobachtung? Und darüber werden wir dann nächstes Mal nochmal reden. Der Heilige Geist ist eine Person, Zeile 52. Was für eine eigenartige Feststellung. Mensch, ist das langweilig. Muss ich mich damit beschäftigen, ob der Heilige Geist eine Person ist? Ja, ich denke schon. Denn seitdem es christliche Kirche gibt, ist genau das eins der Themen, über das gestritten wird. Im Rahmen der nächsten Zeilen werdet ihr verstehen, wo das Problem herkommt. Und es ist vielleicht ein philosophisches Problem, wo wir als Normalbürger manchmal sagen, Kraft, Wirkung, Person, ist halt Gott. Aber das Problem ist, dass halt in der Theologie da manches falsch läuft. Und deswegen dachte ich mir, es ist sinnvoll, mit euch ein paar Minuten darauf zu verwenden. Warum gibt es Menschen, die anzweifeln, dass der Heilige Geist eine eigenständige Persönlichkeit ist? Die Tatsache der sichtbaren Schöpfung macht es einfach, eine Persönlichkeit des Vaters anzunehmen. Da ist jemand, der kreativ ist. Kreativität drückt eine Persönlichkeit aus, also diese Tasse ist nicht kreativ, sie ist keine Person. Wenn aber jemand kreativ ist, ist das eine Form von Persönlichkeit. Die Inkarnation Jesu macht es nahezu, wenn nicht sogar ganz unmöglich, nicht an eine Persönlichkeit Jesu zu glauben. Jesus lebte 30 Jahre auf der Erde und wir behaupten, er war keine Person. Hallo? Da denken wir nicht drüber nach. Anders scheint es beim Heiligen Geist zu sein. Seine Handlungen und Taten sind so geheim, unterschwellig. Habt ihr einen Vorschlag für die Linie in Zeile 63?
Unglaublich? Eigentlich nicht. Verborgen.
Ich glaube, dass der Heilige Geist sehr im Verborgenen handelt. Das ist das auch mit unterschwellig gemeint, das ist geheim. Nicht, dass man es nicht rausfinden kann. Aber ich glaube, der Heilige Geist hat in meinem Leben deutlich mehr gemacht, als ich selbst sagen kann. Es wird sehr viel von seinem Einfluss, von seiner Gnade, seiner Kraft und seinen Gaben gesagt, dass wir dazu neigen, ihn uns eher als einen Einfluss, als eine Kraft, Manifestation oder einen Handlungsagenten vorzustellen und eben nicht als eine eigenständige Person.
Geist genannt wird, oder?
Vielleicht. Weil Gott auch Geist ist und da haben wir keine Schwierigkeit zu sagen, dass er eine Person ist.
Dann haben wir das mit dem Vater wieder. Und Väter sind Personen.
Richtig. Nächste Seite. Das Problem geht weiter, weil der Heilige Geist Namen bekommt oder Symbole für ihn verwendet werden, die auch erstmal anders als eine Person klingen. Er wird Atem genannt, Wind und Kraft. Die für ihn verwendeten Symbole sind Öl, Feuer und Wasser. Also ich ertrage, ich hoffe, ihr schafft es, dass wir diesmal nicht jedes Wort mit einem Bibelvers nachlesen. Das wird dann sehr langatmig. Steht im laufenden Text oder in der Fußnote dann immer, wenn ihr nachschlagen wollt oder mal eine Konkordanz benutzen. Daher ist es nicht abwegig, wenn Menschen, die die Schrift studieren, auf den Gedanken kommen, dass der Heilige Geist eine unpersönliche Kraft ist oder ein göttlicher Einfluss, der von Gott, dem Vater, ausgeht. Angezweifelt wird es auch, weil der Heilige Geist normalerweise in den Grüßen des Neuen Testamentes nicht zusammen mit dem Vater und dem Sohn erwähnt wird. Beispiel 1. Thessalonicher 3,11. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Solche Passagen kennen wir. Da fehlt der Heilige Geist. Aha, da scheint was anders zu sein. Es gibt auch andere Stellen, zum Beispiel in dem folgenden apostolischen Segen aus 2. Korinther 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da ist er wieder mit drin. Was nützt die ganze Diskussion, ob er nur eine Kraft ist oder nur eine Person, oder sogar eine Person? Wenn der Heilige Geist eine göttliche Person ist und wir wissen das nicht, dann berauben wir das göttliche Wesen um die ihm zustehende Liebe und Ehre. Erkläre ich gleich. Liebe und Ehre in die Zeilen 83 und 84. Es ist von großer Bedeutung, Klarheit zu haben, ob der Heilige Geist nur eine Kraft ist, die wir in unseren Händen halten und benutzen, oder ob er eine eigenständige, mächtige Person uns ist, die uns in den Händen hält und uns benutzt. Viele können bestätigen, was es für ihre Seelen bedeutete, zu wissen, dass der Heilige Geist ein immer gegenwärtiger Freund, mitfühlender Tröster und mächtiger Beistand ist. Ich merke es an meinem eigenen Gebetsleben, für mich ist der Heilige Geist oft nur das Mittel, das Gott benutzt, um Veränderung zu bewirken. So wie die Spritze vom Arzt oder die Tablette, die ich mir einschiebe, weil ich Kopfschmerzen habe. Und sagen wir, wenn der Heilige Geist von der Schrift als eine eigenständige Person mit einem eigenen Anspruch auf Ehrung hat, auf Wertschätzung, und ich ihm aber nur zu einer Pille degradiere, die irgendwas bei mir verändern soll, dann tue ich ihm sowas von Unrecht. Und das ist das, wo ich hin möchte. Und ich hoffe, ihr versteht diese Unterscheidung. Ich glaube auch, dass je mächtiger wir uns den Geist auch vorstellen, eigenständig, dass er selbst handelt und nicht nur auf Befehl des Vaters handelt. Ja, so wie ich einen Assistenten irgendwie losschicke, der was macht, aber immer wenn es ernst wird, dann die Visitenkarte vom Chef zieht. Nee, der Geist, das werden wir sehen, ist eigenständig. Und wenn ich dann lese, dass der bei mir ist und Gott eigenständig bei mir am Wirken ist, dann merke ich, es wird größer und ich rechne mehr mit ihm und nicht nur in Anführungsstrichen mit dem Vater. Methoden, die Persönlichkeit des Heiligen Geistes zu beweisen. Ja, da haben wir das philosophische Problem, erstmal definieren zu müssen, was Persönlichkeit ist, bevor wir beweisen können, ob der Heilige Geist eine Person ist. Das überspringe ich, weil wir nicht im Philosophiekurs sind und ich dann auch der falsche Lehrer wäre. Schwierig wird es auch deswegen, weil wir versuchen, Gott zu definieren mit menschlichen Begriffen. Na Wahnsinn, haben wir ja gleich verloren. Gott ist doch nicht nach dem Bild des Menschen gemacht. Nimm einen menschlichen Begriff und wende ihn auf Gott an. Sondern der Mensch ist nach Gottes Bild gemacht. Wir sind das Abbild. Trotzdem wollen wir uns fragen, besitzt der Heilige Geist Eigenschaften, die ihn als Persönlichkeit ausweisen? Und da habe ich hier in den folgenden Seiten einige stehen. Erstens, ich glaube, das ist das Prominenteste, der Heilige Geist wird als Beistand, als Tröster, als Sachwalter bezeichnet, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt. Johannes 14 und Johannes 16. Übrigens sehr dominante Kapitel. Wenn ihr über den Heiligen Geist mal eine Abhandlung lesen wollt in der Schrift, wir haben ja selten Abhandlungen über ein Thema, aber so Johannes 14 bis 16 ist ein großer Abschnitt, wo immer wieder was gesagt wird. Auch logisch, weil Jesus dort sein Weggehen von den Jüngern ankündigt und sagt, ich werde gehen. Und da wird der Heilige Geist kommen. Deswegen erzählt er an der Stelle sehr viel über diesen Heiligen Geist. Das, was hier als Beistand, als Tröster, als Sachwalter in den verschiedenen Übersetzungen übersetzt ist, heißt im Griechischen Parakletos. Nun will ich euch nicht mit Griechisch nerven. Ich will euch nur erklären, was das Wort eigentlich heißt, weil ich dieses griechische Wort viel besser finde als alle deutschen Übersetzungen. Wörtlich betrachtet beschreibt dieses Wort jemanden, der zur Unterstützung herbeigerufen wird oder der als Hilfe dazu gerufen wird oder an die Seite gestellt wird. Außerhalb der Bibel wird damit ganz normal ein Rechtsbeistand, ein Anwalt beschrieben. Ihr stellt euch so einen Gerichtsprozess vor, sitzt klein Ansgar, hat keine Ahnung vom Recht und dann wird jemand Parakletos, wird jemand herbeigerufen, an die Seite, um dem Kerl zu helfen. Und der ist fähiger als ich, der Paraklet, der Herbeigerufene. Der versteht was von der Sache. Jetzt wollen wir nicht über Juristen reden in diesem Land. Also das ist das, wie der Heilige Geist dargestellt wird. Und das Spannende ist, mit dem gleichen Begriff wird auch der Herr Jesus bezeichnet. Johannes 2,1. Und er selbst bezeichnet den Heiligen Geist in Johannes 14,16 als den anderen Beistand. Da steht wieder das Wort Parakletos. Dieser andere Beistand soll den Herrn Jesus ersetzen. Und worin? Kraft zum Aufstehen geben? Der Herr Jesus war ihr Führer, er war ihr Seelsorger, er war ihr Begleiter, er war ihr Führer. Und das soll ersetzt werden durch den Heiligen Geist. Und da kann man nicht einfach das Wort Einfluss einsetzen. Die eine Person, Jesus Christus, wird durch eine andere Person, den Heiligen Geist, ersetzt. Die Jünger waren traurig und ängstlich, als sie hörten, dass der Jesus von ihnen weggeht. Psalm 115. Er kündigte an, dass der Heilige Geist ihn ersetzen würde und das lasst euch auf der Zunge zergehen und dass das sogar besser ist. Der Heilige Geist in den Jüngern ist besser als der Sohn bei den Jüngern. Besser. Das alles zeigt auf, dass dieser Beistand in seiner Persönlichkeit dem Herrn ebenbürtig ist. Wir können auch gleich schreiben, aber ebenbürtig klingt irgendwie besser. Edler, adliger. Den nächsten Abschnitt möchte ich nicht vollständig vorlesen, es ist eine lange Liste, dass die Bibel ganz oft den Heiligen Geist zusammen mit Vater und Sohn und sogar Christen bringt. Wir kennen das in der Taufformel, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Windes. Des Heiligen Geistes. Im apostolischen Segen, den hatten wir oben schon mal gelesen, bei Konferenzen, Apostelkonzil genannt, denn es hat dem Wind und uns gut erschienen, keine größere Last auf euch zu legen. Ach nein, es hat dem Heiligen Geist, es hat Gott, es hat einer Persönlichkeit nach besser geschienen, so und so zu handeln. Oder in der Predigt, hier ist es glaube ich Petrus, der predigt Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Also so wird von Jesus gesprochen, dass Gott ihn mit Heiligem Geist gesalbt hat und mit Kraft. Na, jetzt ersetzt mal das Wort Heilige Geist durch Kraft. Also Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Kraft und mit Kraft gesalbt hat. Macht keinen Sinn, oder? Probiert dasselbe mit Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft der Kraft. Durch die Kraft des Windes. Oder die Kraft der Unterstützung. Klingt griechischer. Wunderbar. Lukas 4, 14, genau das Gleiche. Ich denke, dass solche Stellen, wenn man sie genau betrachtet, zeigen, wir reden nicht nur von einer Kraft, sondern von einer eigenständigen Person. Und er hat auch Eigenschaften einer Person. Zeile 143. Er weiß, was in Gott ist. Vom Heiligen Geist wird gesagt, dass er die tiefstgreifenden Wahrheiten Gottes erforscht und er weiß, was Gott denkt und ist. 1. Korinther 2, 10 und 11. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Er verteilt aktiv Geschenke. Geistliche Gaben, sogenannten Gnadengaben, werden an Gläubige verteilt, und zwar nach dem Willen nicht des Vaters, nicht des Sohnes, sondern des Heiligen Geistes. Wie er will, so wird ausgeteilt. Sorry, eine Kraft oder ein Wind hat keinen Willen. Eine Person zeichnet sich durch einen eigenen Willen aus. Er setzt sich für andere ein, Römer 8, 26. Ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Der Geist selbst verwendet sich für uns. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Der Heilige Geist setzt sich aktiv für uns ein. Diese Aussagen unterstellen eigene Gedanken, einen willentlichen Einsatz, ja, Zielstrebigkeit und all das kennzeichnet eine Person. Dem Heiligen Geist werden Handlungen einer Person zugeschrieben. Er spricht, er tritt für Menschen ein und er setzt Menschen in Dienste ein. Ob es Missionare sind, Apostelgeschichte 13, 16 und 20. Er setzt Älteste ein, ich glaube 20, 28 ist das mit den Ältesten. Er leitet diese auch dadurch, indem er verhindert, dass sie bestimmte menschliche Ideen umsetzen. Das ist eine ganz aktive Kraft am Wirken. Und man kann dem Heiligen Geist wie jeder anderen Person etwas antun. Man kann ihn betrüben, ihn schmähen, ihn anlügen, ihn lästern und gegen ihn sündigen. Müsste eigentlich auch fettgedruckt sein, soll nichts heißen, dass es nicht fettgedruckt ist. Tatsächlich wird sogar die Sünde gegen den Heiligen Geist, was auch immer es genau ist, als schlimmer bezeichnet als die Sünde gegen den Sohn des Menschen. Selbst wenn man gegen eine Kraft sündigen könnte. Du hast gegen den Wind gesündigt. Weiß nicht, wie das gehen soll. Aber selbst wenn, das kann doch nicht schlimmer sein als gegenüber dem Heiland. Also von daher, der Heilige Geist ist eine Person. Mehr als das, er ist auch Gott. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das miteinander behandeln müssen. Ich denke, ich lese nur die Überschriften vor, dass er göttliche Namen bekommt. 181, dass er göttliche Eigenschaften besitzt. Ewig, allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Das sind genau die gleichen Eigenschaften, die wir beim Vater und beim Sohn haben. Und nicht bei uns. Göttliche Taten werden dem Heiligen Geist zugeschrieben. in der Schöpfung, der Geist Gottes hat mich gemacht, der Atem des Allmächtigen belebt mich, in der Wiedergeburt, das ist eine Tat, eine Schöpfung des Heiligen Geistes, und in der Auferstehung, die wird dem Heiligen Geist zugeschrieben. Der Name des Geistes wird mit dem von Vater und Sohn gleichgesetzt. Und es gibt neutestamentliche Aussagen, die dem Heiligen Geist zugeschrieben werden. Und wenn man sich dann die alttestamentliche Aussage, die dazugehört, anguckt, merkt man, damals war es eigentlich jemand anders. Namen des Heiligen Geistes. Die Frage an euch. Warum sind die Namen des Heiligen Geistes wichtig oder interessant? Falls jemand jetzt auf die Idee kommen sollte, oh, ist das langweilig.
Wir wissen, wer gemeint ist, wenn andere Namen in der Bibel auftreten.
Gute Idee.
Weil die Namen auch Charaktereigenschaften sind.
Genau. Also ich heiße Ansgar, weil ich Ansgar heiße. Meine Eltern fanden den Namen cool. Die wussten zwar, was er bedeutet, aber... Also freie Gottes heißt das auf Germanisch irgendwie. Aber meine Eltern sind nicht gläubig, also zumindest nicht aus Gottes Sicht. Und sie fanden den Namen einfach nur nett. Und auch meine Katharina heißt Katharina aus einem rein historischen Grund, der mit ihrem Charakter, den ich ja nicht kenne, also nicht kannte zur Geburt, nichts wusste. Aber von daher sind für uns nicht immer, manche Leute geben ihren Kindern auch ganz bestimmte Namen. Manchmal wüsste ich gerne in Zukunft, wie sich ein Kind entwickelt, dann könnte man den Namen ja auch vorher schon geben. Also Deborah heißt, glaube ich, Geschenk Gottes oder so ähnlich. Meine ich Dorothea?
Da wäre es am Griechischen, ja.
Wer ist Deborah?
Biene.
Biene, okay, dann ist es mal die Dorothea. Das ist schon okay, aber oft sind Namen einfach eher nach, wie es uns gefällt, oder es muss immer ein C drin vorkommen in dem Namen. So ist es bei mir in der Familie. Witzige Modelle. Bei der Bibel ist es oft anders und ganz besonders auch bei Gott. Der Heilige Geist heißt nicht nur Heiliger Geist, weil er einen Vornamen brauchte und Vater und Sohn schon belegt war. Ja, nee, war heilig, ist das nächste im Alphabet. Sondern damit wird etwas über ihn ausgesagt. Er ist heilig, da gibt es nichts Unreines in ihm und er heiligt auch die, in denen er wohnt. Er ist ein Geist der Gnade. Nicht nur der Vater ist gnädig, er ist auch gnädig. Und nicht nur der Sohn ist gnädig, auch der Geist ist gnädig und lässt Gnade zuteil werden. Und wenn man dem Geist widersteht, der einem Gnade anbietet, dann hat man alle Hoffnungen eigentlich durchgestrichen für sein Leben. Wenn man sich den Appellen des Heiligen Geistes verschließt, greift man die Gottheit an. Wenn der Geist uns Gnade anbietet, und wir lehnen das ab. Wo sollen wir uns denn dann hinwenden? Wir haben die komplette Gottheit abgelehnt. Geist der Wahrheit. Ja, das beschreibt etwas über ihn. Der Geist besitzt die Wahrheit. Er offenbart die Wahrheit. Er gibt sie. Er lässt sie uns zukommen. Er führt in die Wahrheit ein, dass wir sie verstehen können. Er bezeugt sie und er verteidigt sie. Und ist damit konträr dem Geist des Irrtums gegenübergesetzt. Dem Vater der Lüge, Satan. Er ist ein Geist des Lebens. Der Geist leitet den Gläubigen in ein Leben der Freiheit und Kraft. Und wenn wir traurig sind und niedergeschlagen sind und vielleicht vom Winterdepri erwischt werden oder richtigen Depressionen oder langanhaltenden Depressionen, ist es vielleicht gut, sich daran zu klammern, es ist ein Geist des Lebens. Man könnte sich den Geist auch anders vorstellen, so wie es die Religionen tun. Ja, ein Geist, ich weiß nicht, ob ihr Horrorfilme gesehen habt oder so, ich kenne wirklich nur ganz wenig, aber wie da manchmal so Geisteswesen dargestellt werden und wie zerstörerisch sie dargestellt werden und wie sie nur Freude daran haben, irgendwas kaputt zu machen. Ja, Albträume in dieser Richtung. Ja. Aber nein, wir haben einen Geist der Gnade und einen Geist des Lebens. Er wird als Geist des Wissens und der Weisheit bezeichnet, als ein Geist der Verheißung. Das ist eine interessante Formulierung, da kann man länger drüber nachdenken und das ist auch die Hausaufgabe. Das war die Frage, auf die ich hin wollte. Bei den Namen der Gottheit hatte ich euch angeregt in der Hausaufgabe, dass ihr diese Liste der Namen mal nehmt und in eurer stillen Zeit euch jeweils einen Namen rausgreift und einfach mal darüber nachdenkt. Was heißt es, Gott, dass du so und so bezeichnet wirst? Als Herr der Heerscharen.
Das ist für uns erstmal so ein jüdischer Begriff, mit dem wir nicht viel anfangen können. Aber was heißt das? Und was kann das für mein Leben bedeuten, wenn ich dich als den Herrn der Heerscharen anbete? Und genau das Gleiche, das möchte ich hier anregen, dass er über diesen Namen nachdenkt. Was heißt es, dass es der Geist der Verheißung ist? Die Schrift sagt, der Geist der Verheißung. Und da rutschen wir so drüber, als ob da nur steht, der Geist. Aber der Heilige Geist hat es lehrhaft gefunden zu schreiben, der Geist der Verheißung. Also will er uns doch eine zusätzliche Information geben. Und damit möchte ich euch ermutigen, darüber nachzudenken und zu beten. Epheser 1,13, ihr seid versiegelt mit dem Geist der Verheißung. Okay, schön. Der Geist ist die Erfüllung der Verheißung Christi, einen anderen Beistand zu senden. Das haben wir vorhin aus Johannes 14-16 genommen. Da kommt jemand anders. Das heißt, deswegen ist er der Geist der Verheißung, weil etwas, was Gott verheißen hat, sich erfüllt. Gott ist wieder mal treu. Und wenn wir auf den Geist hoffen oder vertrauen, vertrauen wir darauf, dass Gott treu ist. Der Geist versiegelt uns auch als Eigentum Gottes, steht auch im Epheserbrief 1, und versichert uns, dass alle Verheißungen für die Heiligen auch wirklich erfüllt werden. Also wenn ich versiegelt bin durch den Heiligen Geist auf die Ewigkeit hin, dann ist auf mir dieses Brandmal drauf, wie bei der Kuh, ich gehöre Bauer so und so, und ich bin versiegelt. Das Versiegeln kennen wir eher von Briefumschlägen, dass man dann Siegel drauf macht. Aber es hat was mit Eigentumsrechten zu tun. Und wenn ich mit dem Heiligen Geist versiegelt bin, dann heißt das, dieser Kerl gehört Jesus Christus. Und die Verheißungen für alle, die Jesus Christus gehören, werden an ihm erfüllt. Ich werde den Auferstehungsleib bekommen. Alle Tätowierungen sind dann weg. Ich habe keine, also nur massenweise Leberflecke, wie der Hausarzt gestern festgestellt hat. Es wird alles sich erfüllen, was Gott über die Heiligen gesagt hat. Und der Geist der Verheißung liegt auf mir, um mich dessen zu vergewissern. Ansgar ist hart momentan, aber da steht noch eine Verheißung aus, die ist wunderbar. So, Geist Christi und Gottes. Wir sind auf das Ziel geraten. Ich habe nur noch den Punkt 6. Und wir versuchen eine Kurve zu kriegen. Ich habe versucht, über die Theologievorträge klarzumachen, dass die drei Personen voneinander unterschieden werden können. Ich habe das vorhin am Beispiel des Sohnes, der am Kreuz gestorben ist, klargemacht. Es ist nicht der Vater, der ans Kreuz genagelt wurde und unsere Schuld dort trug. Es ist auch nicht der Heilige Geist. Und wollte anregen dazu, dass er mehr über die einzelnen Personen nachdenkt, weil ich glaube, hey, das kann uns noch mehr Kraft geben, noch mehr Zuversicht. Und beim Heiligen Geist ist es insofern spannend, als dass der irgendwie in uns ist. Ich kann euch das nicht physikalisch erklären, aber uns allen klar ist, dass der Heilige Geist bei uns ist. Das heißt, von allen drei Personen der Gottheit ist es eigentlich derjenige, der uns am nahesten ist. Und trotzdem am rätselhaftesten. Aber die Kehrseite, ich will die Dinge nicht auseinanderschneiden, als wenn da ist Vater und da ist Sohn und irgendwo anders ist Heiliger Geist, sondern die drei sind eine Einheit. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Lehre der Trinität oder der Dreieinigkeit, dass die drei eine Einheit sind. Das gilt ganz besonders im Hinblick auf ihre Wertvorstellungen. Niemals wird eine Person der Trinität etwas fordern, was eine andere ablehnt. Niemals wird eine göttliche Person an etwas gefallen haben, was einer anderen göttlichen Person ein Greuel ist. Logisch? Dummerweise wird das täglich in der Christenheit praktiziert. Den Geist gegen den Sohn auszuspielen. Jesus hat gesagt, ja, ja, ja. Aber mir hat der Geist gesagt, und dann kommt was. Und deswegen betone ich das. Vorsicht ist immer dann geboten, wenn Menschen ohne ausdrückliche Bezugnahme auf biblische Aussagen etwas über Gott oder den Geist oder ein angebliches Wirken des Geistes sagen und dieses im Wesenswiderspruch zu dem Herrn Jesus steht. Ich sage nicht, dass der Geist nichts macht, was nicht in der Bibel steht. Der Geist führt mich durchaus. Ja, und da steht nicht alles in der Bibel. Und Ansgar wird am 3. September so und so geführt. Aber wenn es im Wesenswiderspruch steht zu dem, was wir in der Schrift über den Vater und den Sohn wissen, wird der Heilige Geist uns nicht führen. Ja, die Bibel sagt zwar, ich soll keinen Ungläubigen heiraten, aber der Herr Jesus hat mir durch seinen Geist gezeigt, ich darf. Sag ich mir, komisch. Der Geist hat dir das gezeigt? Wer hat denn die Bibel aufgeschrieben? Wer ist der himmlische Autor der Bibel? Es ist der Heilige Geist, 2. Petrus 3, 16-17 und haben wir heute gelesen, 2. Petrus 1, 21. Das kommt vom Heiligen Geist. Hat er sich damals getäuscht? Ist er ein bisschen klüger geworden mittlerweile? Nein, weil der Heilige Geist Gott ist und unveränderlich und ewig und allwissend und allgegenwärtig. Er verändert sich nicht. Und von daher kann es nicht sein, dass er heute Hü sagt, wenn er vor 3 Monaten Hott gesagt hat. Wenn es wirklich ein Widerspruch ist. Ja, ich habe kein Gesicht gekriegt, dass ich nicht nach Mazedonien gehen soll. Ja, natürlich wirkt der Geist individuell, aber auf der moralischen Ebene wird er nicht plötzlich etwas vergutheißen, was vor kurzem noch schlecht war. Der Geist widerspricht weder dem Vater noch dem Sohn. Und 237 habe ich gerade in meiner Inbrunst vorgetragen. Eigentlich wollte ich mit euch die Zeilen 241 bis 251 gemeinsam machen. Ist Masche da? Hat irgendjemand gehört, dass Essen gekommen ist? Du warst gerade draußen. Kamen da irgendwie Kisten und so? Okay. Dann wäre mein Vorschlag, wir verwenden ein paar Minuten darauf, dass ihr mal 2. Samuel 12, Vers 9 und 10 euch anguckt. Es sind nur 2 Verse, ist auch nichts hochkompliziertes. Und im Hinblick auf das Thema, was wir jetzt besprochen haben, überlegt, ob uns diese beiden Verse helfen können, dieses besser zu verstehen. Ich fürchte am Ende, habt ihr nicht verstanden, was ich von euch will, weil ich kenne das Ergebnis, habe dazu eine Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob man von der Frage zum Ergebnis kommen kann. Aber lasst uns mal 2. Samuel 12, 9 und 10 lesen. Und dann versuche ich nochmal zu erklären, wo ich euch gerne hinhaben möchte. 2. Samuel 12, weiß da jemand auswendig, worum es geht? Gut, aber ihr habt jetzt die Bibel offen. Um welchen König geht es? Bei 2. Samuel. So. Und um welches Ereignis in seinem Leben geht es?
Gesündigt und jetzt kommt Nathan und hält die Strafe.
Wunderbar. Jetzt haben wir den historischen Kontext in kurzer Form.
So. Mag irgendjemand mal lesen? Die Verse 9 und 10.
Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in den Augen, in seinen Augen? Uriah, den Hittiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hittiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr. Siehe,
9 und 10. Mir geht es nicht um Ehebruch, mir geht es nicht um das, was Nathan alles sagt. Mir geht es um die Frage, widersprechen sich die Personen der Dreieinigkeit? Gibt es in diesen 2 Versen irgendetwas, was uns helfen kann, dazu eine Aussage zu treffen, ob sich die Personen der Dreieinigkeit widersprechen?
Nochmal die Frage. Gibt es in diesen beiden Versen Informationen, die uns helfen, aufzuzeigen, dass die 3 Personen der Dreieinigkeit sich nicht widersprechen oder übereinstimmend sind?
Das Wort des Herrn, und du meintest ja gerade, dass der Heilige Geist die Schrift angegeben hat. Von daher passt das schon mal zusammen. Also das Wort des Herrn ist vom Heiligen Geist angegeben, also widersprechen die diesen dann bestimmt überein.
Okay. Du bist sehr schnell und auf der richtigen Schiene. Lass uns mal kurz bremsen, weil wir kommen in die Kurve gleich und dann fliegen wir raus. Also, du hast erstmal gesagt, da steht was vom Wort des Herrn. Was steht denn da vom Wort des Herrn im Hinblick auf David? Was hat David mit dem Wort des Herrn gemacht?
Das war
missachtet, sagst du immer. Und du?
Verachtet.
Verachtet. Das ist gleich.
Also er hat das Wort des Herrn verachtet. Kommt das Wort verachten oder bei dir dann missachten nochmal vor in diesen beiden Versen? Und wenn ja,
wen verachtet?
Gott.
Gott. Also in 9 heißt es,
du hast das Wort des Herrn betont, du hast das Wort des Herrn verachtet. Und da kommt gleich die sinjasche Erklärung noch an. Und in 10 heißt es, du hast mich verachtet. Offensichtlich heißt es, wenn ich das Wort Gottes verachte, verachte ich Gott. Gott identifiziert sich mit seinem Wort und sagt, ey, das ist nicht nur irgendwas, was Mose aufgeschrieben hat und da sind ja ein paar Fehler im Laufe der Tradition entstanden und das darf man auch nicht alles wörtlich nehmen. Bestimmte Aussagen sind meine Gedanken. Nee, Gott sagt, das Wort des Herrn, das bin ich. So, und jetzt kommt noch die Brücke, die ich mit brauche in meinem Argumentationsweg und den hatte Sinn ja genannt. 2. Timotheus 3,16, 2. Petrus 1,21, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist kommt. Von daher könnte man sagen, das Wort Gottes verachten heißt den Herrn verachten, heißt den Heiligen Geist verachten. Und da wollte ich im Grunde genommen hin. Vater, Sohn und Heil, also der Sohn tauchte ja nur nicht auf, was aber aufgrund des Alten Testamentes erstmal naheliegend ist. Sie widersprechen sich nie, sie sind eine Einheit. Und nochmal, wir haben den Vorteil, in Gemeinden groß geworden zu sein, die an der Stelle nicht der Bibelkritik unterliegen. Aber es gibt ganz schnell, wenn wir über den Tellerrand hinausgucken, auch in den Bünden, in denen vielleicht unsere Gemeinden sind, Gemeinden, in denen das Ding schon gefallen ist, diese Mauer. Wo man durchaus sagt, der Geist sagt heute etwas anderes als damals. Oder es wird Jesus, dem das Wort ausgespielt. Ja, ihr glaubt an die Bibel. Ich glaube an den Herrn Jesus. Klingt heilig, oder? Also ich finde das gut. Auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick finde ich es völlig bescheuert. Denn an welchen Jesus soll ich denn glauben, wenn ich an den Jesus, der in der Bibel geoffenbart ist? Und worauf will ich mich denn dann miteinander mit euch verlassen? Ich könnte die ganze Bibelschule abschaffen, wenn das Wort nicht Norm wäre. Weil dann hast du eine andere Erfahrung von Jesus als ich, ohne dass du was Böses willst. Ist einfach so. Und von daher, wann immer ihr das hört, das wird nicht immer gesagt, die Bibel irrt sich dort oder es gibt eine neue Ausgabe der Bibel, sondern oft wird es einfach so dargestellt, dass das Wort anerkannt wird, aber plötzlich noch was darüber kommt. Ja, die Bibel ist Gottes Wort und oder enthält Gottes Wort und die ist auch wirklich wichtig für unser Leben, aber der Geist hat mir Folgendes gesagt. Dann sage ich allein schon sprachlich, wann immer ein Wort aber auftaucht, wird ein Gegensatz dargestellt. Und dann sage ich, nein, tut mir leid. Da müsst ihr wirklich hellhörig sein und dann, wenn ihr so hellhörig geworden seid, trotzdem zuhören. Jede Prophezeiung, und da reden wir ja, wenn jemand sagt, der Heilige Geist hat mir was gegeben, redet er ja von der Prophezeiung. Jede Prophezeiung muss geprüft werden am Wort Gottes. Deine schmeißen wir heute nicht mehr, aber solche Leute gehören zurechtgewiesen. Ich kenne eine Gemeinde hier im Berliner Raum, wo jemand dann aufstand und sagt, der Heilige Geist hat mir das und das gesagt und die Gemeinde wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Und das waren Sachen, wo man sagt, das kann man auch ganz anders sehen. Da wird plötzlich nicht mehr mit der Schrift argumentiert, worüber man ja wenigstens noch diskutieren könnte. Aber wir wollen ja nicht streiten. Also geht man in den unnahbaren Raum eines geistlichen Ereignisses. Der Geist hat mir was gezeigt. Na, wie wollt ihr mir das widerlegen? Wie wollt ihr da argumentieren? Nein, hat er dir nicht. Wieso? Warst du dabei? Also da wird man plötzlich unangreifbar und das ist damit eine Vertuschung, eine Vernebelungstaktik im Grunde genommen. Ob bewusst oder unbewusst, ich will keinem was Bewusstes unterstellen, aber so können wir nicht miteinander umgehen. Ja, es gibt klare Regeln, gerade wenn man sich auch den Korintherbrief anguckt, wie mit Prophezeiung umgegangen werden soll. Da soll einer reden, aber nur wenn es dann noch in Fremdsprachen ist, dann muss unbedingt ein Übersetzer da sein, damit geprüft werden kann und so weiter und so fort. Von daher, lass da nicht die Tür zu weit aufgehen.